Spukgeschichten sind spannend. Wer hat als Kind nicht das kleine Gespenst gehört oder den Geist von Canterville im Fernsehen geschaut? Besonders gut kamen und kommen vermeintlich echte Stories, solche, die es sogar in die Zeitung geschafft haben. Prominentes Beispiel, das mir mein Vater immer dann erzählt hat, wenn wir da auf der Autobahn unterwegs waren, die weiße Frau am Belchentunnel in der Schweiz. Das ist eine Anhalterin, die plötzlich aus dem Auto verschwindet. Oder Uri Geller, der angeblich nur durch die Kraft seiner Gedanken Löffel verbogen hat, sogar live in Fernsehsendungen. Einer in der Beziehung bekanntesten Protagonisten ist Professor Hans Bender. Er war damals Gründer eines Institutes in Freiburg, das Parapsychologie untersucht hat. Dass Bender zudem auch noch an der Freiburger Uni gelehrt hat, gab dem Ganzen einen seriösen Touch und den entsprechend medialen Schub. Ein neuer SWR-Podcast beschäftigt sich jetzt genau damit und über die Forschung, über das Unnatürliche. Darüber spreche ich mit einem der Autoren, Klaus Urich. Hallo, Herr Urich.
Hallo.
Was hat denn Bender genau erforscht? Welche These hat er damals aufgestellt? Um Gespenster ging es da ja erstmal nicht.
Nee, das ist ja das Schöne. Also er hatte ja diesen Beinamen der Spukprofessor oder auch der Geisterjäger wurde er genannt. Aber an Geister hat Hans Bender niemals geglaubt. Hans Bender hatte diese Theorie, dass so Spukphänomene, also dass irgendwo was aus dem Schrank fällt oder dass irgendwie Scheiben zu Bruch gehen oder Gegenstände fliegen, dass es das wirklich gibt, aber dass da keine Gespenster dahinter stecken, sondern dass Spuk sozusagen der Ausdruck einer inneren Unruhe von Menschen ist. Das heißt, wenn Menschen irgendwie besonders begabt sind und dann werden sie unruhig oder schlecht gelaunt oder ganz schlimm kommen in die Pubertät, dann beginnen rund um sie herum Gegenstände zu wackeln oder durch die Gegend zu fliegen. Also die Idee war sozusagen, dass es sozusagen eine äußerlicher Ausdruck einer inneren Unruhe ist.
Hat sowas mit Carrie zu tun, mit dem Spielfilm, oder?
Das ist genau diese These. Also Carrie, der Film von Stephen King, hat auch das. Auch da ist es ein Mädchen in der Pubertät, das schreckliche Ereignisse auslöst, einfach dadurch, dass sie so eine große innere Unruhe hat, vor allem nachdem sie von ihren Klassenkameradinnen gemobbt wird. Und tatsächlich tauchen immer wieder bei Hans Benders Spukuntersuchungen solche Teenager auf, sogenannte Fokuspersonen nennt es Bender.
Wie seriös waren das alles? Also das Institut galt ja als renommiert.
Naja, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil Spuk so flüchtig ist. Das heißt, selbst die Parapsychologen sagen ja nicht, ist ja alles klar, gibt diese Phänomene, sondern die sagen, ah, okay, hier können wir das noch nicht ausreichend erklären. Beispielsweise, es gibt zu Spuk einige große Untersuchungen von Hans Bender, auch von seinen Nachfolgern. Ich würde es mal so sagen, Hans Bender hat selber ganz häufig gesagt, so, er hält es für sehr wahrscheinlich, für nachgewiesen hält er es nicht. Das hat er zu vielen verschiedenen Fällen gesagt. Bei anderen hat er sich weiter aus dem Fenster gelehnt. Da hat er gesagt, für ihn ist an dieser Stelle Spuk bewiesen. Und der berühmteste davon ist dieser Spukfall von Rosenheim, falls Sie davon schon mal gehört haben.
Nee, erklären Sie mal.
Okay, also Spukfall von Rosenheim war so, da hat es auf einmal eben nicht irgendwie auf dem Bauernhof oder im Spukschloss gespukt, sondern in der Anwaltskanzlei. Da haben dann die Telefone angefangen von selbst zu wählen oder dann haben sich Bilder an der Wand gedreht oder Glühbirnen sind zerborsten oder Lampen aus den Fassungen. Und das wurde dann sehr, sehr lange untersucht. Bender ist da hingefahren mit zwei Physikern. Die Stadtwerke in Rosenheim und die Polizei haben das untersucht. Und Bender hat danach immer gesagt, also Rosenheim, das war so ein für ihn der klarste Fall sozusagen. Das ist der Vorzeigespuk, wo kein Betrug und keine Trickserei nachgewiesen werden konnte und dann sozusagen logischerweise übrig bleibt, der Spuk muss echt sein.
Nach dem Ausschlussverfahren, ja?
Irgendwo schon. Also Bender hat es selbst mal gesagt, das finde ich eigentlich ganz schön, hat gesagt, es gibt immer diese technische Hypothese. Jemand macht technisch irgendeinen Schmarrn mit den Stromleitungen, mit den Telefonleitungen oder bringt irgendwo irgendwelche Fäden an, damit die Bilder rotieren. Aber wenn man das alles ausgeschlossen hat, was bleibt denn dann noch übrig?
Es gibt ja aber auch ein konkretes Beispiel, wie Bender hinters Licht geführt worden ist von einem Jugendlichen. Da geht es um einen Spuk in einem Porzellanladen. Was war das genau?
Das ist die Geschichte von dem Lehrling Heiner. Der Lehrling Heiner war 14 Jahre zu diesem Zeitpunkt und hat in einem Porzellanladen in Bremen gearbeitet. Also eigentlich Lebensmittelgeschäft, das auch Porzellanladen war. Und dort sind dann immer alle möglichen Porzellangegenstände zu Bruch gegangen und durch die Gegend geflogen und so weiter. Es wurde dann dort auch vor Ort untersucht. Bender ist da hingefahren, hat sich das angeschaut, hat diesen Jungen untersucht, hat den auch mal mit nach Freiburg genommen und hat Tests mit dem gemacht und hat immer wieder gesagt, ah ja, Bremen, das ist auch so ein Fall, so ganz klar. Heiner ist diese Fokusperson, der ist auch so ein Jugendlicher, der ist irgendwie unzufrieden und deswegen löst der quasi unbewusst diese ganzen Sachen aus. Aber Jahre später hat sich dann dieser Heiner halt zu Wort gemeldet und in einem Fernsehinterview gesagt, Also, sorry, nee, habe ich mir alles ausgedacht. Ich habe einfach immer die Sachen geworfen, während die Leute nicht hingeschaut haben und habe eigentlich alle ausgetrickst und den Bender auch. Also er hat dann beispielsweise auch beschrieben, wie er zu so Kartentricks eingeladen wurde in dieses Institut von Bender, dabei untersucht wurde und wie er dann immer in der Spiegelung der Brille von dem Versuchsleiter die Karten gesehen hat oder wo, wenn keiner geschaut hat, die Karten manipuliert hat. Also, und jetzt sagt ja natürlich Bender allerdings, das finde ich wirklich interessant, dass er sagt, die Tatsache, dass Heiner sagt, dass er betrogen hat, heißt nicht, dass das stimmen muss. Weil Betrug ist tatsächlich, das sagen auch die Parapsychologen, ein häufiges Phänomen in diesem Bereich, das aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass es von Anfang an sozusagen nicht funktioniert hat, sondern diese Spukphänomene, das ist die These, sind flüchtig. Das heißt, die verflüchtigen sich auch so ein Stück weit, wenn man da zu genau hinschaut und gleichzeitig entsteht so eine Art Erfolgsdruck für das Medium oder die Fokusperson. Die haben jetzt Aufmerksamkeit, die müssen irgendwie performen und dann fangen sie an zu betrügen. Das ist so eine These von Bender und seinen Kollegen gewesen.
Gibt aber noch einen wesentlich bekannteren Betrugsfall, oder? Ich sag nur Zahnarzt.
Ja, das ist so der lustigste Fall, weil der auch einfach so bizarr ist. Also das ist der Fall Chopper, der spielt in Neutraubling, das ist so ein Vorort von Regensburg, in einer Zahnarztpraxis, wo auf einmal eine hohle Stimme immer so erklungen ist aus so einer Ecke, die immer so im Prinzip die Leute beleidigt hat. Also zum Beispiel die Zahnhygiene beleidigt hat, oh, du stinkst aus dem Maul oder so und da ganz frech war. Und da sind immer wieder, sind alle möglichen Journalisten hingefahren, das sind alle möglichen Fernsehteams hingefahren. Bender ist irgendwann auch hingefahren. Es hieß dann immer wieder, Bender hat sich dahinter das Licht führen lassen. Das stimmt nur so halb. Bender hat nie gesagt, das ist echt. Aber er war immer so, er wollte auf keinen Fall was ausschließen. Also er hat dann so Vergleiche gezogen zu Rosenheim, hat gesagt, es gibt da schon ein paar Parallelen. Es sind nicht viele. Es ist schon untypisch. Und später wurde ihm das so ein bisschen auch so ausgelegt, dass man gesagt hat, so, ja, Bender hat diesen Spuk für echt erklärt. Das stimmt nicht ganz. Aber sagen wir es mal so, der Spuk war so offensichtlich fake. Das war einfach diese Zahnarzthelferin, die stand da in der Ecke und hat mit verstellter Stimme in so eine Ecke gesprochen, dass es dann irgendwie so ein bisschen hallig klingt sozusagen. Und da nicht dann zu sagen, ja, das ist doch offensichtlicher Schwachsinn, das hat ihm natürlich einiges an Reputation gekostet, dass er dann immer noch gesagt hat, so, ja, also es ist schon untypisch, aber könnt schon irgendwas dran sein, weiß man nicht.
Hans Bender ist ja auch bei der Suche nach Hans-Martin Schleyer involviert gewesen. Er hat damals sogar einen Hellseher empfohlen und dann ist es auch gemacht worden. Das Ergebnis ist bekannt. Schleyer wurde gefunden, ermordet in einem Kofferraum. Sie haben mit einem der BKA-Geiselverhandler von damals gesprochen. Was hat der erzählt? Wie beschreibt er das?
Genau, also das war Wolfgang Salewski, der ist quasi nicht selbst beim BKA, sondern wurde als psychologischer Experte immer wieder hinzugezogen zu solchen Geiselverhandlungen. Und der hat diesen Tipp eben auch dann bekommen über Bender, dass der holländische Hellseher Gerard Corset eine Vision hatte, die irgendwie mit Schleyer zu tun hat. Und ich meine, man hat ja ewig nach diesem entführten Hans-Martin Schleyer gesucht und hatte keine Anhaltspunkte. Und deswegen war es dann tatsächlich so, dass das BKA gesagt hat, ja, okay, jetzt schicken wir da mal den Salewski und einen Kollegen nach Holland. Und der ist dann zu dem hin und der Corset hat halt immer so ganz allgemeine Aussagen, so, ja, die werden irgendwo westlich von Köln sein, was ganz logisch ist, weil man woanders hin gar nicht hätte fliehen können als RAF-Terroristen. Und die sind vielleicht irgendwo in einem Hochhaus oder auf dem Bauernhof. Also etwa so war die Genauheit dieser Aussagen. Und als sie dann nichts gefunden haben, ist der Salewski nochmal hingefahren, hat gesagt, kommt jetzt noch was? Und hat der Corset zu ihm gesagt, also was ihm sehr helfen würde, ist, wenn man ihm eine Unterhose von Hans-Martin Schleyer bringen würde, sozusagen. Und da wurde es dem Salewski dann auch zu blöd und er ist wieder heimgefahren. Und leider, wie Sie ja schon gesagt haben, die haben Schleyer auch durch diese Hellseher-Aktion natürlich nicht finden können, lebendig.
Ja, war wohl ein letzter verzweifelter Versuch. Wie sehr hat denn Bender selber an seine Forschung geglaubt, was er da eigentlich gemacht hat?
Sehr. Also Bender ist wirklich überzeugt gewesen. Meine persönliche Einschätzung, ich bin kein Fachwissenschaftler, aber ich sage nur, meine persönliche Einschätzung ist, er hat ein bisschen zu sehr dran geglaubt und sehr, sehr stark die Positivhinweise gesehen und sehr, sehr leicht die Kritik weg erklärt. Also das wäre meine persönliche Position zu Bender. Ich weiß aber, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier bei Ihnen in Freiburg, bei diesem Institut jetzt anrufen würden, das es ja bis heute gibt, da würden die Leute das sehr anders sehen.
Wie steht denn Parapsychologie generell heute da? Wie irre war das alles? War das alles Beschiss oder ist das jetzt noch Thema?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also Ich glaube, alles beschissener würde man sich zu leicht machen. Es ist tatsächlich so, die Wissenschaftlichkeit ist teilweise durchaus gegeben. Also es gibt tatsächlich Versuche, es gibt Studien, es gibt Publikationen in diesem Bereich. Ich würde sagen, Hans Benn hat wirklich sein Leben lang versucht, eindeutige Nachweise zu finden. Er selber würde wahrscheinlich sagen, es ist ihm ein Stück weit gelungen. Ich würde das ehrlich gesagt bezweifeln. Und der größte Teil der Fachwissenschaftler in den Bereichen Psychologie, aber auch Biologie oder Physik würden das wahrscheinlich auch bezweifeln.
Sagt Klaus Uhrig. Ich habe mit ihm gesprochen über den neuen SWR-Podcast, der sich mit Herrn Bender beschäftigt. Geisterjäger. Vielen Dank, Herr Uhrig.
Danke Ihnen.